Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah.
Ja, ich freue mich heute, Herrn Brüch bei uns begrüßen zu dürfen zur neuesten Folge unseres Podcasts. Sie sind Vorstand der Stiftung Patientenschutz. Ihren Namen und Sie persönlich hat man öfter schon im Fernsehen gesehen und im Radio gehört, Herr Brüch. Wir beide hatten auch schon die Gelegenheit, bei der einen oder anderen Talkrunde miteinander zu sprechen. Heute sind Sie mein Gast. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin dieser Einladung sehr gerne gefolgt, weil ich glaube, dass Sie persönlich auch eine sehr wertvolle Arbeit für Ihre Institution und für die Aufgabe der Krankenhäuser in Deutschland machen.
Ja, vielen Dank für die Wertschätzung. Das hört man natürlich gerne. Ich würde gerne zunächst mal einsteigen, den Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen Sie näher vorzustellen, beziehungsweise natürlich auch vor allem die Stiftung, die Sie vertreten. Ich sage das schon, Sie sind der Vorstand dieser Stiftung seit etlichen Jahren schon. Erzählen Sie uns doch mal, wie kommt man zu einer solchen Aufgabe? Was haben Sie früher gemacht? Warum sind Sie Vorstand dieser Stiftung geworden?
Das ist ganz interessant, weil ich am Anfang verantwortlich mit war für die Zusammenführung einer Organisation im kirchlichen Bereich, nämlich der Malteser, die früher ihre Krankenhäuser, Pflegeheime, Alteneinrichtungen, aber darüber hinaus Asylbewerbung jeweils in eigenen GmbHs organisiert hatten und dann irgendwann mal vor 35, 36 Jahren Gedanken hatten, das ist nicht zukunftsfähig, also packen wir das in eine Trägergesellschaft und wenn Sie so wollen, bin ich die 007, die da angefangen hat. Mhm. Und so kam ich dann später zu dem Thema Hospiz, Altenpflege. Und irgendwann mal habe ich die Chance ergriffen zu sagen, wir müssten eigentlich mal was ganz Unabhängiges von einer Trägerorganisation realisieren. Im Malteser Orden gab es dann Leute, die gesagt haben, vielleicht für 2, 3 Jahre haben wir Geld. Wenn es klappt, ist okay, aber vielleicht kriegt man so eine unabhängige Entwicklung. Darum geht's ja. Es muss eine Stiftung sein, die unabhängig von Einzelinteressen, von Pharmaindustrie, Krankenhäusern, Kirche, aber auch von Wirtschaft oder auch Politik eine Position ergreift für die Schwerstkranken, für die Sterbenden und Pflegebedürftigen. Am Anfang hießen wir Deutsche Hospizstiftung. Da muss ich den Leuten erstmal 5 Minuten erklären, was wir nicht machen. Und das ist dann so, es gibt ein Gremium, das unabhängig sich zusammensetzt und das hängt auch an so einem alten Namen und nach ein paar Jahren, 15 Jahren, war es dann soweit, dass alle verstanden haben, wir sollten uns in Bezug auf das, was wir tun, auch so benennen wie das, was wir tun. Nämlich im Fokus sind das Menschen, die eben sich nicht in einer Selbsthilfegruppe organisieren können. Dafür haben wir gute Selbsthilfegruppen. Und das sind Pflegebedürftige, das sind Schwerstkranke und das sind natürlich auch sterbende Menschen. Und die fassen wir mit unserem Angebot des Patientenschutztelefons und darüber hinaus auch mit unserem politischen Auftrag, der in der Satzung formuliert ist, versuchen wir so zu in die Öffentlichkeit zu tragen, dass das wichtig und richtig ist. Wobei 90% der Arbeit ist überhaupt nicht Öffentlichkeitsarbeit bei uns, sondern ist die Hilfe dem Menschen gegenüber. Ich werde Ihnen auch ehrlich sagen, wenn wir das nicht hätten, diese 90%, würde ich mit meinem Job sofort aufhören. Ja. Weil Politik ist so interessant nicht.
Ja, man merkt Ihnen ja an, heute, aber auch in den früheren Begegnungen, die wir miteinander hatten, dass Sie mit auch einer persönlichen Leidenschaft bei dem Thema dabei sind. Insofern kann ich das gut nachvollziehen. Sie haben es eben angedeutet, ich glaube, das ist tatsächlich das Besondere bei Ihrer Stiftung. Es gibt ja eine Reihe von Patientenvertretungsorganisationen, wenn man mal so sagen möchte. Aber ich glaube, Sie sind an der Stelle schon einzigartig oder zumindest was Besonderes, weil Sie sich tatsächlich komplett aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanzieren. Klar, es gab die Stiftung ganz am Anfang, aber jetzt ist es tatsächlich so, Sie sind finanziell unabhängig. Sie haben es angedeutet, keine öffentliche Förderung über Bund, Länder oder sonstige Institutionen, komplett eigenständig und damit eben unabhängig, wie Sie sagen.
Ja, ich glaube, die finanzielle Unabhängigkeit ist entscheidend dafür, dass man sich darauf konzentrieren kann, auf die Funktion, die man auszuüben hat. Und Sie werden mir recht geben, wenn Sie vor 30 Jahren den Weg begangen haben mit 750.000 Euro, damals waren es noch gut über 1 Million Euro, dann ist das Geld relativ schnell aufgebraucht. Wenn Sie eine selbsttragende Entwicklung organisieren wollen, dann brauchen Sie Menschen, die Sie unterstützen. Und heute sind das mit Spendern, mit aber auch natürlich Mitgliedern, Fördermitgliedern, rund 50.000 Menschen. Und die machen unsere Arbeit möglich. Mhm. Und wenn die uns alle weglaufen über Nacht, weil das, was wir vertreten, falsch ist, dann haben wir auch eine gute Basis zu wissen, was machen wir richtig und was machen wir falsch. Wir machen ziemlich viel richtig, sonst wären wir heute nicht da. Und das macht unabhängig. Ich finde es übrigens sehr schade, dass wir in Deutschland, auch wenn ich den sozialen Sektor anschaue, kein aktives Fundraising betreiben. Ich sage das mal auch in Richtung der Krankenhäuser. Immer jammern, dass kein Geld da ist, ist ein bisschen selbstverschuldet, weil auch Krankenhäuser in Deutschland könnten bei einem aktiven Fundraising mehr für ihre Unabhängigkeit tun. Da tun sie zu wenig.
Das nehme ich jetzt mal gerne an. Ich könnte jetzt sozusagen unsere Position dazu auch erklären. Ich will es nur in zwei Sätzen machen, weil Sie mich ja jetzt ein bisschen gereizt haben mit Ihrem Hinweis, was auch völlig okay ist. Wir verstehen uns natürlich als Krankenhäuser mit einem öffentlichen Auftrag auch ausgestattet. Wir haben ja einen hoheitlichen Auftrag durch die Bundesländer. Die meisten Krankenhäuser sind ja Krankenhäuser, die in den Krankenhausplänen der Länder festgeschrieben sind, die einen konkret beschriebenen Auftrag zur Patientenversorgung einer bestimmten Region haben und dafür auch Anspruch auf Refinanzierung ihrer Kosten haben. Jetzt kann man natürlich trotzdem sagen, seht doch mal zu, dass ihr auch noch aus anderen Quellen Geld bekommt. Machen manche auch, aber in der Tat, die allermeisten konzentrieren sich durchaus zu Recht, wie ich finde, darauf, mit den Krankenkassen dann über die Erlöse zu verhandeln, beziehungsweise sich in diesem gesetzlich ja stark normierten System dann auch zu bewegen. Aber ein Thema, das wir vielleicht an anderer Stelle mal vertiefen können. Nochmal kurz zurück zu Ihrer konkreten Arbeit. Sie haben es gesagt, ich glaube, etwas über 50.000 Mitglieder haben Sie auch aktuell.
Na, Förderer und Mitglieder. Das sind auch Spender, die zahlen alle 2 Jahre, alle 3 Jahre. Mhm. Aber es ist im Leben so. Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt. Mhm. Vorausgesetzt, er kommt nicht aus einer klassischen juristischen Person. Das heißt, wir lehnen auch Spenden ab aus der Pharmaindustrie, aus der Wirtschaft, die wir identifizieren und dann zahlen wir das Geld zurück.
Und neben der politischen Arbeit, die Sie vielleicht nicht so mögen oder ist nicht Ihre Hauptleidenschaft, wie Sie eben gesagt haben, ist ja sehr stark die Aufgabe der Stiftung, tatsächlich diese Personen, die sich auch dann an Sie wenden mit der Bitte um Unterstützung, tatsächlich auch zu beraten und zu unterstützen. In welchen Bereichen findet das hauptsächlich statt?
Also das ist eine sehr interessante Frage, weil sie deutlich macht, wo unser System an Grenzen tritt. Wir haben ja schon eine hochprofessionelle Beratungsindustrie. Die werden auch von den Krankenkassen finanziert. Aber die stoßen immer an einer Grenze, wo sie nicht weiterkommen können. Das heißt, sie können beraten und müssen dann hoffen, dass es irgendwie weitergeht. Und genau an diesem Punkt sind wir nicht, sondern wir können bei der Gruppe der Schwerstkranken, der Pflegebedürftigen und natürlich auch bei den Sterbenden über den Punkt hinausgehen. Wir können Widersprüche schreiben, wir können konsequent auch für Nichtmitglieder tätig werden. Das heißt, sie müssen nicht Mitglied bei uns sein. Wenn sie eine ganz bestimmte Voraussetzung erfüllen, so steht dies in der Satzung, und wir sagen, das ist ein wichtiger Prozess. Es gibt, wie im richtigen Leben, wenn Sie in Sozialorganisationen unterwegs sind, wissen Sie das auch, Sozialritter, die suchen sich immer das Beste aus. Hat man in 30 Jahren auch erlebt, aber so ist das eben. Aber dann können wir deutlich weitergehen, auch in der Kommunikation mit Krankenhäusern, wenn es beispielsweise darum geht, Patientenverfügungen zu realisieren, weil wir beraten die Menschen in einem Prozess, der sehr menschlich und nah ist, also im 4-Augen-Gespräch, im 6-Augen-Gespräch und haben dann eine Patientenverfügung, von der wir wissen, dass wir sie im Konfliktfall auch als Partner durchsetzen können. Übrigens ist das außerordentlich interessant, dass man auf einmal mit diesem Namen dann auf ein Ärzte-Team trifft, das ja erstmal reserviert ist und glaubt, wir haben nur eine Position. Wir bringen oft diese Sprachlosigkeit, die lösen wir wieder auf zwischen den Angehörigen und dem Ärzte-Team. Und das macht einen eigentlich sehr froh, weil man in der Regel solche Konflikte mit Patientenverfügung ohne große richterliche Anordnung lösen können. Was anderes ist im Widerspruchsverfahren. Wenn man eine Pflege gerade nicht bekommt, dann wird das nicht im Gesprächszirkel mit der Krankenkasse ausdiktiert, sondern da muss man Fakten vortragen und hoffen, dass diese Fakten dann überzeugen.
Also in diesen konkreten Fällen die Interessen der Patienten wahrnehmen und heißt, so habe ich Sie verstanden, oftmals eben auch ein Stück weit zu vermitteln, auch Sprachlosigkeit, wie Sie es sagen, zu überwinden. Manchmal ist es ja auch eine wahrscheinlich sehr professionelle Sprache, die beispielsweise von Ärztinnen und Ärzten gesprochen wird, die die Pflegebedürftigen oder diejenigen, die sich an sie wenden, vielleicht auch gar nicht so verstehen und insofern da auch ein Stück weit ein Vermittlungsthema ansteht.
Wir machen es mal ganz praktisch. Ich glaube, dass Pflegebedürftige in unseren deutschen Krankenhäusern oder wenn sie auch noch zusätzlich demenziell erkrankt werden, viel zu spät identifiziert werden. Das heißt, eigentlich fragt man sich, wie kann es gelingen, selbst wenn man einen vorbereiteten ärztlichen Eingriff hat, eigentlich alle Unterlagen schon da waren, dass man dann erst feststellt, wenn der Patient da ist, in der Aufnahme, ja, der ist ja eigentlich demenziell erkrankt. Und da sieht man, dass diese Sprachlosigkeit sich gegenüber diesen Patientinnen und Patienten fast kontinuierlich durchsetzt, auch durch die Station. Damit sind wir in einem Grundproblem. Im deutschen Krankenhauswesen gibt es ja nur in wenigen Einheiten solche Case Manager, die die Menschen an die, wenn sie so wollen, begleitend an die Hand nehmen und sie durch die verschiedenen Aspekte der Betreuung, der Therapie führen und dann auch für die Angehörigen Ansprechpartner sind. Wenn Sie selber, Herr Gastmann, ins Krankenhaus sind und man Sie nicht als Chef identifiziert, werden Sie feststellen, ist gerade nicht verantwortlich, ist gerade nicht da, ist nicht zuständig. Ich habe die Übernahme noch nicht angeschaut und Sie merken, man ist ja ziemlich hilflos und Sie selber können sich artikulieren, vielleicht auch für Ihre Eltern artikulieren. Aber es gibt ja viele, da findet das gar nicht statt. Und in dieser Rolle, da mal ein bisschen Denkanstöße zu geben und zu sagen, tun Sie, sprechen Sie, werden Sie aktiv, lassen Sie sich nicht wegschieben, das ist sehr stärkend und das kann sehr oft helfen. Wir können Türen aufschließen, ich sage mal Sensibilitäten wahrnehmen. Man könnte jetzt sagen, Herr Brüsch, das schaffen Sie im Jahr vielleicht nur 6.000 oder 7.000 Mal. Ich sage in dem Fall immer, da hat man wenigstens 6.000 oder 7.000 Menschen geholfen.
Immerhin, genau.
Also immerhin, ja. Also so muss man das auch sehen. Wenn man immer auf das schaut, was nicht möglich ist, dann sollen wir doch lieber mit dem beginnen, was wir möglich machen. Und da können wir sehr viel möglich machen.
Das, was Sie beschreiben, kennt wahrscheinlich jeder, der uns zuhört und jede, die uns zuhört, aus dem eigenen privaten Umfeld. Wenn gerade ältere Menschen auf einmal so erkrankt sind, dass sie auf Pflege angewiesen sind, dann beginnt die Suche. Ja, dann fängt man sich an zu orientieren und in der Tat, vielfach sucht man dann auch den einen Ansprechpartner, der einem durchs System ein Stück weit hilft. Jetzt
also wir können das mal im Krankenhaus sagen. Ich finde es gut, dass immer mehr Krankenhäuser darüber nachdenken, zu sagen, eine Frührehabilitation zu etablieren. Das gibt es meines Erachtens noch viel zu wenig. Ich bin sehr gespannt, ob es dazu Impulse gibt, die aus der Krankenhausreform diese Frührehabilitation auch im Blick nehmen. Und ich glaube, wir werden, wenn wir mal die Patientenklientel in den Krankenhäusern uns anschauen, da natürlich Zukunftsaufgabe haben. Übrigens weiß ich auch, ich bin ja nicht von dieser Welt, dass wenn ich in eine neurologische Station schaue, dass ich dort auch die meisten frustrierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, weil die wollen da nicht gerne arbeiten, weil die am Ende sagen, ach, das ist ja fast so wie im Pflegeheim, das, was ich hier habe. Sie sehen, das gehört ja alles mit dazu. Wir blicken alle auf die Spitzenmedizin, ja, die jeden Tag Glanzleistung schafft. Dabei machen wir uns nichts vor. Der allergrößte Teil ist harte Kernarbeit. Und es wird auch auf uns ankommen. Wie schaffen wir es, dass diese harte Kernarbeit auch finanziell so ausgestattet, so attraktiv ist, dass man sagt, na ja, der Chefarzt mit 3 Sternen, weil ich 5-mal Herzoperationen im Jahr mache oder 5-mal in der Woche mache, das ist das eine. Aber was mache ich mit dem Chefarzt der Geriatrie? Wie kriege ich da einen Fokus hin? Das ist natürlich auch eine, wenn Sie sehen, auch eine gesamtgesellschaftlich-politische Aufgabe. Unbequemer Hinweis, aber wichtig und richtig.
Also die Wertschätzung für die, Sie haben von Kernarbeit gesprochen, ich nenne es mal Grundversorgung, für die, die die Grundversorgung leisten, ist in der Tat ausgesprochen wichtig und man kann die Sorge haben, dass es durch die Krankenhausreform nochmal ein Stück weit schwerer wird für grundversorgende Krankenhäuser, aber auch diejenigen, die sich dann in der Grundversorgung als Ärztin, als Arzt, als Pflegekraft engagieren. Zur Krankenhausreform kommen wir gleich. Ich will noch mal kurz bei den konkreten Anliegen Ihrer Klienten, ich nenne das mal so, der Patientinnen und Patienten, die sich an Sie wenden, bleiben. Sie sind ja mit Ihrer Stiftung über die Jahre hinweg natürlich auch so ein bisschen was wie ein Seismograf, will ich mal sagen. Sie erleben vielleicht auch einen Wandel in dem, was Ihnen angetragen wird an Anliegen, an Problemen, die die Patientinnen und Patienten schildern. Gibt es da eine Entwicklung, die für Sie erkennbar ist? Hat sich was geändert in den Problemen, die die Patientinnen und Patienten heute haben im Vergleich von vor 10 oder 15 Jahren? Oder ist das mehr oder weniger gleich geblieben?
Das ist eine außerordentlich interessante Frage, weil man die ja nicht mit einem einzigen Aspekt beantworten kann. Also was deutlich sich verändert hat, ist die Erreichbarkeit der Institution. Und das zieht sich sowohl bei den Krankenhäusern, beginnt das, als auch bei den niedergelassenen Medizinerinnen und Medizinern. Die Erreichbarkeit ist sowas von schlecht geworden. Und dass wir auch beispielsweise erleben, dass nicht nur das Telefon nicht bedient wird oder eben nicht beantwortet wird, sondern auch die E-Mails nicht beantwortet werden. Das hat auch die Briefe nicht beantwortet werden. Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass wenn man einen Arzt, eine Ärztin oder auch einem Krankenhaus schreibt, dass man dann immer eine Antwort bekommt. Und das ist grundsätzlich anders als früher. Und wir dürfen nicht vergessen, wir können jetzt sagen, ja, das wird ja alles moderner, wir haben ja eine elektronische Patientenakte, wir haben ja ganz tolle Aspekte auch im E-Mail-Verkehr. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein Großteil der Bevölkerung, die haben wir im Blick als Deutsche Stiftung Patientenschutz, gar nicht die Möglichkeit hat, so versiert mit umzugehen. Also dieser Prozess, dass man eine Mauer um sich herum baut, ist etwas, was deutlich zugenommen hat. Ebenso hat zugenommen eine Diskussion, die ich nenne, gerade im ländlichen Bereich, der Rückzug von medizinischen Angeboten im großen Stil. Das ist etwas, was uns große Sorgen macht, weil wir vergessen, dass 60% der Bevölkerung in Deutschland nicht in Berlin, Frankfurt oder München oder Hamburg wohnt, sondern auf dem Land. Hier innovative Ideen auch zu realisieren, da sehe ich bis jetzt überhaupt keine politischen Ansätze. Wir haben jetzt Veränderung der Entbudgetierung beispielsweise bei den niedergelassenen Ärzten. Dass das Herr Lauterbach nicht kombiniert hat mit Anreizen, gerade dort, wo wir dringende Veränderungen brauchen, dort, wo wir interessantere Angebote für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte haben, habe ich bis heute nicht verstanden. Nur das Geld nehmen und verteilen ist keine Lösung. Wir haben eine große Herausforderung in Bezug auf die Verantwortlichkeit in den Krankenhäusern. Da merke ich, dass sich füreinander verantwortlich zeigen, wohl auch in den Krankenhäusern angekommen ist. Das hören Sie nicht gerne, aber eigentlich ist das Entscheidende, wenn Menschen sich als Team verstehen, wenn sie sich nicht, also die berühmte Antwort, dafür bin ich nicht zuständig, dürfte eigentlich gar nicht vorkommen. Also ich in meiner Stiftung kenne diese Antwort nicht, weil ich sie absolut unverantwortlich halte. Und genau dieses Denken, diese Perspektive, die ist auch in unseren deutschen Krankenhäusern leider verloren gegangen. Sich zuständig zeigen, auch wenn man nicht zuständig ist, für eine Lösung zu sorgen, wird nicht honoriert, wird auch vielleicht von den Kollegen nicht honoriert. Und das ist eine der großen Herausforderungen. Also wir haben strukturelle, aber ich glaube auch persönliche Veränderungen, die dem Kontakt von Mensch zu Mensch, und darum geht es in einem Krankenhaus, darum geht es auch in der ambulanten Versorgung, nicht gut tun.
Sie haben ja eben von Anreizen auch gesprochen. Also man muss ein System der Versorgung, wie wir es heute erleben, sicherlich auch mit Anreizen ausstatten, um dann bestimmte Ziele, die ich politisch, gesellschaftlich erreichen möchte mit meinem Gesundheitsversorgungssystem, was aufgebaut ist, dass diese Ziele dann tatsächlich auch von den Akteuren angestrebt werden im bestmöglichen Sinne. Also wir erleben ja in den Krankenhäusern zunehmend eine Form von, ich sag mal, Bevormundung, die sich dann durch Bürokratie und Regulierung niederschlägt, wo man uns kleinteilig sozusagen vorgibt, wie bestimmte Strukturen und Prozesse auszusehen haben, in denen wir die Patienten behandeln. Und Sie haben das eben kritisch angemerkt. Ich will das gar nicht negieren, dass das so zunehmend der Fall ist, wie Sie es beschreiben, dass vielleicht ein Rückzug aus der unmittelbaren Verantwortung erfolgt.
Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man tatsächlich Verantwortung auch ein Stück weit weggenommen hat. Durch diese Form der Überregulierung hat man gesagt, wenn ihr es genauso macht, wie wir es euch vorschreiben, dann wird es auch gut. Denkt gar nicht mehr so sehr darüber nach, wie ihr diese Prozesse organisiert, wie ihr, ich nenne das jetzt mal gerade im ländlichen Raum, unter knappen personellen Ressourcen Versorgung organisiert, sondern wir sagen euch das schon, wie das zu sein hat. Sie kennen die ganzen Vorgaben, die sich dort für die Krankenhäuser abbilden lassen. Und das führt nach meiner Wahrnehmung zum Teil dazu, dass die eigentlich Verantwortlichen vor Ort sagen, naja, ich bin hier nur noch der Erfüllungsgehilfe eines, ich nenne das jetzt mal so, anonymen bürokratischen Systems. Und wenn ich diese Vorgaben alle entsprechend abhake in einer Art von Checkliste, dann habe ich am Ende auch einen Erlösanspruch. Ob der Patient dann wirklich gut und umfassend versorgt ist, ist eine ganz andere Frage, die ja nur bedingt auch überprüft wird.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Letztendlich könnten wir es ja relativ einfach machen, zu schauen, wie geht's dem Patient während des Aufenthalts in einem Krankenhaus, wie geht's ihm am Tag der Entlassung, wie geht es ihm nach 7 Tagen, wie geht es ihm nach 7 Wochen oder 7 Monaten. Wenn wir daraus Qualität definieren, aber das tun wir ja nicht, sondern wir definieren Qualität nach ganz anderen Prämissen. Wie viele Menschen haben da gearbeitet?
Genau.
Wie viele Fälle sind da behandelt worden? Und das reicht aus, um zu sagen, die Qualität ist gut oder schlecht. Wir haben das immer kritisiert, weil wir sagen, so kommen wir nicht weiter. Wir werden letztendlich daran scheitern. Natürlich ist eins klar, das müssen wir uns immer vor Augen halten. Das werden Sie nicht gerne hören. Wir haben heute mehr Ärztinnen und Ärzte beschäftigt in den Krankenhäusern als denn je. Wir haben mehr Pflegekräfte in Krankenhäusern beschäftigt als je. Und wir haben weniger Patientinnen und Patienten als noch vor 4 Jahren. Und jetzt würde ja jeder sagen, wie kommt es denn da eigentlich zu einer Überlastung? Es kommt deswegen zu einer Überlastung, weil sich ein System etabliert hat, das in der Kleinteiligkeit sich selbst verwaltet und gar nicht merkt, dass es nicht stimmt.
Also
ich kann Ihnen übrigens an einem ganz einfachen Beispiel. Ich war vor wenigen Wochen in einem Krankenhaus, da bin ich in die erste Etage eingefahren. Da kam ein Krankenpfleger in der ersten Etage vom Aufzug und sagt, hat einer einen Toilettenstuhl? Du, hör mal, wir haben keinen Toilettenstuhl. So, dann bin ich, weil ich gerne zu Fuß gehe, die Treppe hochgegangen. In der zweiten Etage, werden Sie nicht glauben, das gleiche Schauspiel. In der dritten Etage das gleiche Schauspiel. Und in der vierten habe ich ihm gesagt, wissen Sie, soll ich Ihnen einen besorgen? Also man merkt, das funktioniert so nicht. Ja, natürlich dürfte man, das ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel an der Sache, wenn Sie sich gemeinsam mit mir in den Krankenhäusern beispielsweise die Dokumentation anschauen, werden Sie feststellen, Herr Gass, das ist kunstvolles Hintereinanderschreiben der Dinge ohne Sinn und Verstand. Also ich habe in meiner eigenen Familie erlebt, dass mir nach 3 Wochen ein Arzt eine ganz bestimmte Diagnose stellt, also ganz neue, und ich ihn gefragt habe, haben Sie mal vor 3 Wochen reingeschaut? Da haben Sie die gleiche Diagnose schon gestellt, bloß in einer anderen Abteilung. So, jetzt fragt man sich, wie kann das sein? Wir dokumentieren alles, aber Sie haben so gut dokumentiert, dass keiner mehr weiß, wo er eigentlich suchen soll. Und jetzt wird's pervers, wenn ich so sagen darf. Damit verwenden wir unsere Zeit. Wir haben aber überhaupt keine KI. Und jetzt passiert noch etwas. Wenn dieser Arzt, dumm wie er ist, vielleicht noch an 3 verschiedenen Krankenhäusern arbeitet, hat er 3 verschiedene Systeme. Es wird abenteuerlich. Und Sie merken, wir können alles dokumentieren. Wenn wir es aber nicht schlüssig aufarbeiten, so dass man all die Ergebnisse schnell sieht, dann wird man diesem Fehler nie auf die Spur kommen. Es ist der Mensch, der am Ende sagt, ich habe ja alles reingeschrieben, aber damit kann er überhaupt nichts mehr anfangen. Die Dokumentation meiner Mutter war nach 6 Wochen ausgedruckt, 58 Seiten. Wer sollte die je zurecht wissen, außer dass ich den Ärzten sagte, schauen Sie mal, da gibt's die Ergebnisse, da gibt's die Ergebnisse, da gibt's die Ergebnisse. Wir haben bestimmt alles vorbildlich gemacht, aber den Menschen vergessen.
Vorbildlich gemacht ist ein gutes Stichwort. Die Frage ist nämlich genau, für wen dokumentieren die Krankenhäuser eigentlich? Und das, finde ich, ist der Ausgangspunkt des Problems. eigentlich müsste man ja annehmen, Krankenhäuser dokumentieren für die Patientinnen und Patienten und für die möglicherweise nachfolgenden Behandler, wenn der Patient entlassen wird in eine Reha-Klinik, für den ambulanten Arzt und Ähnliches. Aber tatsächlich dokumentieren wir ja überwiegend für den medizinischen Dienst, der kleinteiligst, auch das haben Sie wahrscheinlich schon in Ihrer Arbeit erfahren, kleinteiligst die Dokumentation der Krankenhäuser durchforstet auf die Frage hin, ist irgendwo eine Lücke in dieser Dokumentation. Und wenn diese Lücke identifiziert wird, dann setzt der medizinische Dienst an, gemeinsam mit den Krankenkassen und sagt, und dafür bekommt ihr jetzt mal einen Behandlungstag von den Erlösen gestrichen oder dies oder jenes, ist nicht mehr abrechnungsfähig. Und das führt zu einem wahnsinnigen Dokumentationsaufwand, weil natürlich niemand in die Gefahr geraten will, dass viele der Behandlungen, die man ordentlich und auch angemessen und umfänglich geleistet hat, am Ende des Tages nicht mehr bezahlt wird. Und insofern, Ihre Feststellung ist korrekt. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist überall so, dass Krankenhäuser nicht in der Lage sind, auch dann beispielsweise mit einer Software, die künstliche Intelligenz nutzt, aus diesem Wust, wie Sie sagen, der Dokumentation am Ende die zentralen Kernbotschaften zusammenzufassen. Das gibt's mittlerweile immer häufiger. Das ist auch gut so, weil das kann der Mensch gar nicht mehr leisten in dieser Vielfalt, die wir dort haben, die dann auch in einerseits zukünftig die elektronische Patientenakte mündet, aber auch in einen guten Arztbrief. Es gibt mittlerweile Studien, die sagen, ein von einer KI geschriebener Arztbrief ist im Zweifel verständlicher als der, den der Arzt oder die Ärztin geschrieben hat, weil auch die faktisch überfordert sind in der Kürze der Zeit, die sie zur Verfügung haben, das alles zu leisten. Also wir haben auf jeden Fall eine irre Bürokratie, einen irren Dokumentationsaufwand mit zweifelhaftem Nutzen. Das will ich durchaus zugestehen. Das ist so und da müssen wir auch unbedingt dran. Wir versuchen uns nochmal der Krankenhausreform ein bisschen zu nähern. Ich glaube, das ist auch spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie haben sich ja immer wieder auch zu Wort gemeldet während der letzten Jahre, in denen Karl Lauterbach Minister war. Krankenhausreform war ja ein großes Thema. Es gibt andere Themen, die er angegangen ist. Ja,
einige hat er auch gar nicht angefasst.
Einige hat er auch nicht angefasst. Genau, einige hat er auch nicht angefasst oder so spät, dass jedem klar war, das kann gar nicht kommen. Im Übrigen das Entbürokratisierungsgesetz, das Große, was kommen soll, gab es nie Eckpunkte bis zum letzten Tag, obwohl es jahrelang angekündigt wurde. Aber sei es drum. Die Krankenhausreform. Was ist so Ihr Eindruck? Wo stehen wir da aktuell? Was erwarten Sie in den nächsten Jahren für die Patientinnen und Patienten?
Also das wird eine tatsächlich interessante und große Herausforderung, weil ja, wir brauchen eine Veränderung, sonst ist das nicht zukunftsfähig, was wir da machen. Wir könnten auch noch 20% mehr Ärztinnen und Ärzte einstellen und wir würden auch noch 20% mehr Pflegekräfte einstellen. Es wird nicht. Jetzt zuckt jeder Arzt und jede Ärztin, vielleicht auch jede Pflegekraft zur Sage, Effizienz ist immer nicht was Nachteiliges. Sie muss aber auch erfasst werden vom Team. Ich will Ihnen ein ganz praktisches Beispiel sagen. Der zuständige Gesundheitsminister des Landes Nordrhein-Westfalen hat im Sommer letzten Jahres mit ganz vielen Fachverbänden, unter anderem mit der Krankenhausgesellschaft, den Pflegeverbänden, also wer da war, nicht alles dabei, gesagt, wir haben es geschafft, wir haben das Muster, die Musterregeln, wie wir das auf Bundesebene machen. Und ich sehe mit Erstaunen, dass er 100 also richterliche Entscheidungen abwarten muss, dass das realisiert wird. Also wenn das so breit vorgetragen ist, frage ich mich, warum 100 Krankenhäuser oder Krankenhausträger gesagt haben, so nicht. Wir sehen, in welcher Herausforderung wir stehen, das auch zukunftsfähig zu machen. Und da muss man auch darüber sich im Klaren sein. Ich bin sehr gespannt, wie wir, das ist ja die größte Herausforderung, die Überversorgung in den Ballungszentren in den Griff bekommen. Zurzeit sterben uns ja die Krankenhäuser ab, die wir brauchen für den ländlichen Raum. Und da wird es auch darum gehen, die Dinge klar zu benennen. Wir haben eine Überversorgung und dazu bedarf man aber auch eines zweiten Aspekts. Wie will ich diese Reform begleiten, wenn ich gleich nicht auch Investitionen in den Blick nehmen kann? Wenn ich in einem Ballungszentrum 3 Krankenhäuser schließe, dann muss ich aber auch ein modernes Krankenhauszentrum aufbauen, die diese übernehmen wollen. Und das bekomme ich nicht zum Nulltarif. Das muss ich bezahlen. Letztendlich stehen wir bei den Krankenhäusern, sie werden jetzt zusammenzucken, vor der gleichen Herausforderung, die wir bei Kohle und Stahl in Deutschland
hatten. Aber es sollen ja 50 Milliarden Euro investiert werden. Dieser berühmte Transformationsfonds, der ja auch bis jetzt noch zu 25 Milliarden Euro von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden soll, was höchst zweifelhaft ist. Dieses Geld soll ja zukünftig genutzt werden, um zum Beispiel, wie Sie es eben in Ihrem Beispiel beschrieben haben, aus mehreren kleinen Krankenhäusern vielleicht ein zentrales Klinikum an einem bestimmten Ort zu machen. Sie glauben nicht daran?
Also wissen Sie, wenn wir schon Schwierigkeiten haben, unsere Brücken instand zu halten, wo wir ja noch nichts mal, ich sage mal, eine neue Straße hinzubauen müssen, dann sieht man doch, wie kompliziert und herausfordernd deutsche Bürokratie sich mit sich zunächst erstmal selbst beschäftigt. Ich kann übrigens das Wort Entbürokratisierung nicht mehr hören, weil ich selbst als Arbeitgeber jeden Tag neu erlebe, welche bürokratischen neuen Ideen sich da entwickeln, die ich als Arbeitgeber zu realisieren habe. Und jetzt sind wir nur eine relativ kleine Truppe. Und ich sehe, was das für ein Riesenausmaß hat, das wir da entwickeln. Es wird tatsächlich darum gehen, auch dann Einzelinteressen auszuschließen. Und da muss man auch unbequeme Wahrheiten aussprechen. Und jetzt haben Sie das nächste Problem. Bei den Krankenhäusern haben Sie ja auch gleichzeitig die Oberkreisdirektoren, die Landräte, die Oberbürgermeister. Sie haben auch politisches Interesse, die Landtagsfraktion, die alle an die nächsten Wahlen denken. Und das ist eine der größten Herausforderungen. So ein Prozess ist eigentlich nur möglich, wenn man die Opposition, die jeweilige Opposition, in diesen Prozess mit einschließt, wenn man diese Fakten mitzieht. Und was machen wir bei dieser Krankenhausreform auf Bundesebene? Machen wir erstmal einen Closed Shop, dann gucken wir mal, wie das irgendwie geregelt ist und wundern uns dann auf einmal, dass es vorne und hinten nicht klappt. Und dann holen wir uns auch das Geld von einer Stelle, die dafür gar nicht zuständig ist. Also es wird immer bunter. Wir werden mal sehen, was die Koalitionäre in der Arbeitsgruppe Gesundheit und natürlich auch Pflege Neues machen werden. Aber auch da ist zu hören, ja, es gibt viele Ideen, es steht aber alles unter dem Finanzierungsvorbehalt. Also der Finanzierungsvorbehalt wird also die große Runde aufschließen müssen. Wir werden also gespannt sein, was dabei dann herauskommt und wie man mit diesen unbequemen Wahrheiten umzugehen hat. Und man muss die Menschen, dann kann man sie mitnehmen, wenn man ihnen sagt, was bekommt man denn dafür? Wenn man ihm aller sagt, das und das und das geht weg, dann werden sie die Menschen nicht überzeugen. Sie können sie nur überzeugen, indem sie, das ist die Vision, das ist die Realität, die wir in 3, 4 oder 5 Jahren umsetzen wollen. An diesem Werk der Realitäten sich zu orientieren und dabei gewachsene Strukturen nicht über Bord zu werfen, das ist tatsächlich eine besondere Kunst.
Eins scheint sich herauszukristallisieren in der zukünftigen Gesundheitspolitik, nämlich, dass man angesichts der demografischen Entwicklung, wir haben weniger Fachkräfte in Zukunft, wir haben mehr ältere Menschen, die Versorgung benötigen, irgendwie auch an das Thema Inanspruchnahme des Systems ran will. Vielfach fällt dann der Begriff der Eigenverantwortung der Patientinnen und Patienten. Manchmal geht es um finanzielle Eigenverantwortung, manchmal geht es um Lebensführung, um Erkrankungen zu vermeiden und Ähnliches. Vielfach geht es darum, dass vielleicht zukünftig die komplett freie Arztwahl, die es in Deutschland ja noch gibt, gegebenenfalls eingeschränkt werden soll. Wir haben ja sehr viele Arztkontakte, auch das ist ein besonderes deutsches Phänomen. Wir haben viele Krankenhauseinweisungen, auch viele stationäre Aufenthalte im Vergleich zu internationalen, also zu anderen Ländern und Systemen. Wie blicken Sie auf diese Debatte, die sich da ganz offensichtlich breit macht, die Patientinnen und Patienten stärker in dieser, ich formuliere das so, Eigenverantwortung zu packen und dafür zu sorgen, dass damit möglicherweise die Inanspruchnahme des Systems geringer wird?
Also zunächst, es ist sehr komplex. Das kann man letztendlich gar nicht in 2 Minuten beantworten. Ich will nur einige Aspekte davon nennen. Wir können doch mal das Wort nennen, insbesondere Ärzte, Funktionäre und auch immer mehr in der Politik ist das angekommen, haben da das wunderbare Wort der Patientensteuerung ausgedacht. Ich finde das deswegen so toll, weil die Ärzte nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu steuern und ihre Niederlassung selbst zu steuern. Ja, ich finde diese fantastische Idee der Patientensteuerung so toll, dass es von den größten Versagern kommt, die ihr letztendlich es selber nicht in der Regel bekommt, Und das gehört sich nicht nur im niedergelassenen Bereich, auch im stationären Bereich. Also da ist man nicht in der Lage, stationäre und ambulante Bereiche so zu steuern, dass es funktioniert, aber ruft danach, das muss jetzt der Patient regeln, was da nicht funktioniert. Wir merken natürlich, wenn ich eine starke Lobby habe, kann ich von dem eigentlichen Problem ablenken, aber wir sind ja als Deutsche Stiftung Patientenschutz dafür da zu sagen, wo liegt denn die Ursache für diese Heraussetzung? Eine dieser Ursachen ist die wenig Flexibilität und die Steuerung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und der Reform im Krankenhaussystem. Wenn wir das schon mal als Synergien wahrnehmen würden, hätten wir so viel Kapazitäten frei, um den Patienten tatsächlich dort abzuholen, wo er steht. Aber an dieser Diskussion nehmen wir ja gar nicht teil. Wir nehmen auch nicht teil, darüber zu diskutieren, wie wird Qualität definiert. Ich wäre ja schon mal froh, wenn überall, wo ärztliche Leistungen angeboten werden, die eine leitliniengerechte Behandlung in den Mittelpunkt stehen würde. Und all diese Dinge, die wir eigentlich haben, damit umzugehen, bedürfen natürlich, dass wir alte Zöpfe abschneiden müssen. Und ob das unbedingt eine Eigenbeteiligung sein muss, da sage ich in der Vergangenheit, wir haben es ja ausprobiert und es war nicht besonders erfolgreich.
Stichwort Praxisgebühr.
Praxisgebühr. Ich finde es ja mal toll, dass so ein totes Kind immer hochgeholt wird und dann wird es wieder neu aufgeblasen. Und als wenn wir ein ultra kurzes Zeitgedächtnis hätten, als wenn wir nicht wüssten, wie das in die Hose gegangen ist.
Aber es gibt ja auch andere Ideen, so nach dem Motto hausarztzentrierte Versorgung, Primärarztsystem, wo möglicherweise Patientenversicherte sich einschreiben bei einem Hausarzt ihrer Wahl, eine Hausärztin und von dort, ich greife den Begriff nochmal auf, sich dann auch ein Stück weit steuern lassen. Das heißt also, dass man nicht dann, wie das heute ja der Fall ist, sofort zu jedem beliebigen Facharzt gehen kann, sondern das läuft dann über den Hausarzt. Die Älteren unter uns, wir kennen das ja auch noch. Früher gab es ja Krankenscheine, also ich kenne das noch. Da hatte man einmal im Quartal einen Krankenschein, mit dem man dann zum Arzt gehen konnte. Da war es nicht so, dass man beliebig zu jeder Ärztin oder Arzt gehen konnte. Also wir hatten schon mal ein deutlich regulierteres System an dieser
Liebe
Stelle.
Lieber Herr Gass, ich darf Ihnen eins sagen. Pflegebedürftige, Schwerstkranke und Sterbende vagabundieren nicht durch dieses System.
Das ist
die Perspektive, die ich habe. Sie leiden aber an dem System. Mhm. Und genau deswegen habe ich genau diesen Fokus. Mhm. Und wir erleben, wie gerade ein Rückzug sich entwickelt. Wir erleben, wie die Erreichbarkeit immer schwieriger wird. Und wir erleben, wie genau die Patienten, die wir vertreten, identifiziert werden. Ein großer Aufwand, ein großes Risiko, die zu betreuen. Mhm. Und gestatten Sie mir, dass ich aus dieser Perspektive unvoreingenommen die Position vertrete.
Völlig klar.
Und wie gesagt, weil die Vagabunden sehe ich bei uns nicht.
Das ist ja auch.
Und ich sehe beispielsweise, wie schwierig das ist, dass niedergelassene Ärztinnen und Ärzte Hausbesuche organisieren. Ich sehe, wie schwierig das ist, das über Videokonferenzen zu machen. Ich weiß nicht, ob sie mal bei einer Videokonferenz dabei war, eines demenzerkrankten Menschen zu Hause. Wenn sie sich das angucken, dann könnten wir das morgen als Slapstick aufführen. Es ist kein Slapstick, es ist große Traurigkeit. Und wenn ich Herrn Lauterbach höre und sage, wir können diese Synergien alle nutzen, sage ich, ja wunderbar, schauen wir das mal bei dieser Gruppe an, die ich im Blick habe. Und da muss er selber zugestehen und jeder Gesundheitspolitiker, so ganz Unrecht hat er gar nicht. Wenn wir aber differenzierter umgehen würden, wenn wir diese Patientengruppe schon mal identifizieren würden und sagen, es kann auch unterschiedliche Rechte geben, die du als Patient hast, dann wäre das schon mal eine Wunderweg. Nur, es darf nicht so enden wie die Chronikerregelung. Ne? Am Ende hatten wir im Quartal 10 Millionen Chroniker und 8 Millionen, die quartalsweise den Arzt gewechselt haben und als Neupatient anfingen. Also dann wird es jetzt absurd. Ja.
Also geeignete Instrumente, die tatsächlich dafür sorgen, dass die Ressourcen, die wir im System haben, auch dort stärker ankommen, wo sie auch wirklich stärker gebraucht werden. Also Sie haben ja die Gruppen beschrieben, die Schwerkranken, die chronisch kranken Patientinnen, Patienten, die tatsächlich einen intensiveren Betreuungs- und Versorgungsbedarf haben als jetzt möglicherweise diejenigen, die hin und wieder mal zum Arzt gehen, weil sie sich unwohl fühlen oder auch tatsächlich akut erkrankt sind, aber keine so schwerwiegenden Erkrankungen zu tragen haben.
Das bedeutet dann tatsächlich differenziertes Vorgehen, bedeutet auch wiederum kluge Anreize. Ich bleibe mal bei diesem Begriff. Ich finde das wichtig, dass man auch diejenigen, die die Leistung erbringen, mit den richtigen Anreizen ausstattet. Wir haben jetzt eben ein bisschen über den niedergelassenen Bereich gesprochen. Dort haben wir ja ganz viele Arztkontakte. Mein Eindruck, das kommt auch aus diesem Finanzierungssystem. Am besten ist es, jeder Versicherte kommt einmal im Quartal zum Arzt, damit man die Quartalspauschale abrechnen kann.
Dann kommt er gar nicht.
Und dann kommt er möglicherweise nicht mehr. Aber das triggert ja auch Arzt-Patienten-Kontakte, die zum Teil eben dann nicht notwendig sind, weil es eben nicht der Patient oder die Patientin ist, die wirklich diesen persönlichen Betreuungsbedarf des Arztes braucht, sondern wo man tatsächlich vielleicht mit ein paar telemedizinischen Hinweisen dann auch ganz gut zurande käme.
Ich bin sehr gespannt darauf, ob wir diese Differenzierung hinbekommen, weil daran wird es scheitern. Wenn ich die Gruppe, die wir vertreten, im Blick habe, sage ich, hier würde ich mir weitaus mehr Kreativität und weitaus mehr Fokus auf dem Gesundheitssystem wünschen. Ich weiß natürlich, dass am Ende ist auch immer, es können dann nicht 80 Millionen auf einmal dieser Gruppe angehören. Ne? Ich traue dem Gesundheitssystem und den Leistungsanbietern zu, dass sie so viel Kreativität haben, dass sie aus einmal aus der Gruppe, die ich definiere als vielleicht 5 oder 8 Millionen Menschen, dann doch dreimal und viermal so viel macht, weil sie hat bis jetzt bewiesen, dass sie sehr kreativ ist, wenn es darum geht.
Ja, auch da sind wir wieder beim Thema Anreize und die Frage, was ist eigentlich dann das politische Ziel? Aber verlassen wir mal, wir könnten noch, glaube ich, noch stundenlang über dieses Thema sprechen. Sie werden sich glauben, wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs, aber ich will noch mal kurz so auf die politische Ebene kommen und die Frage mit Ihnen ein bisschen diskutieren, ob Patienten und Patientenvertreter eigentlich angemessen platziert sind in unseren Gesundheitssystemen, in unserem politischen Entscheidungssystem auch. Wir haben ja den gemeinsamen Bundesausschuss, wir haben eine ganze Reihe von Gremien, wo ja dann im Nachgang politischer Grundsatzentscheidungen dann im Weiteren die Details geregelt werden, die am Ende dann auch maßgebend sind für die Frage, wie gut funktioniert Versorgung, wie flächendeckend ist sie, wem kommt sie in besonderer Weise zugute. Wie beurteilen Sie da die aktuelle Situation? Es gab ja in der Vergangenheit einige Entscheidungen, die Patientenvertreterinnen und Vertreter intensiver mit in diese Gremien und in dieses Entscheidungssysteme hineingenommen haben. Ist das ausreichend aus Ihrer Warte?
Also man darf schon mal, wenn man die Zusammensetzung dieses gemeinsamen Bundesausschusses in Bezug auf die Patientenvertreter anschaut, die Frage stellen, warum ist das eigentlich so ein Closed Shop? Weil ich kann mich nicht erinnern, dass mit dem Start dieser Beteiligung bis heute irgendein weiterer dazugekommen ist. Dann dürfte man
zumindest nicht mit Sitz und mit Stimmrecht, sondern beraten schon, aber nicht beraten mit Stimmrecht.
Sind die gleichen, die damals schon dabei sind, die gleichen, die heute mitwirken. Es ist meiner Information nach nie keiner dazugekommen.
Die Pflege ist dazugekommen. Aber müssen wir noch
die
mal,
Pflege vertritt ihre eigenen Interessen, sind für natürlich mich keine Patientenvertreter, sondern sie sind Pflegevertreter. Und das ist auch gut und richtig. Es ist auch eine Rolle. Das finde ich übrigens auch so schön. Synonym Pflege ist dann Patientenvertreter und der Arzt vertritt sich selbst. Also halt, da würde ich ganz vorsichtig davor sein. Es muss schon überlegt werden, wie öffnen wir das? Wie schaffen wir auch für die Gruppe beispielsweise derjenigen, die sich nicht in einer Selbsthilfegruppe organisieren können? Wie schaffen wir da Zugänge? Wir haben das ja mal versucht und wir sind dann gescheitert daran, dass wir eine Stiftung sind.
Sie als Stiftung,
als Stiftung geht es nicht, weil man sagt, es muss eine Mitgliederorganisierte, das war die Begründung. Man hat nicht die Arbeit der Stiftung kritisiert. Nun wird es natürlich schwierig zu sein, wenn man von Mitgliedern und wenn wir jetzt nur Pflegebedürftige, Sterbende und Schwerstkranke im Blick haben, das wird schon schwierig, den Bundesvorsitzenden der Sterbenden zu wählen. Auch das ist makaber, aber das hat das System noch gar nicht erkannt. Natürlich ist das eine Gruppe, die sich selbst nicht organisieren kann, weil sie eigentlich jeden Tag das Leben sich selbst organisiert. Und das ist schon eine große Herausforderung. Der gemeinsame Bundesausschuss hat unglaublich eine große Macht. Er ist der wenn Sie so wollen, für mich fast schon der große Gesetzgeber, weil er mit vielen Instrumenten umgeht, aber er beteiligt Patientinnen und Patienten nicht in der Form, wie er sie beteiligen könnte, weil es auch politisch gewollt ist. Man hält diesen Closed Shop so zu und es wird eine entscheidende Frage sein, dann über Öffentlichkeit, über Stimme machen, Einfluss auf politische Entscheidungen zu treffen. Aber jetzt sind wir natürlich eine kleine Organisation im Verhältnis der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und wir wissen, wie herausfordernd das ist, Positionen zu machen und klarzustellen und auch deutlich zu machen, dass es ja Kompromisse gibt, wenn man im Gespräch ist. Es geht ja nicht um maximale Forderungen, es geht um individuelle Lösungen, es geht um kreative Weiterentwicklung. Da würde ich mir mehr Offenheit in der Politik wünschen, diese kreativen Ideen mit zu verfolgen. Beispielsweise die Versorgung von Sterbenden in stationären Pflegeheimen ist schlecht, weil sie anders als Hospize gar nicht die Refinanzierung möglich machen können im Sterbeprozess. Da sieht man, wie dringend notwendig ist, dass wir über solche Aspekte denken. Ich glaube, die Situation in den Krankenhäusern kommt auch zustande, weil wir in der stationären Langzeitpflege keine vernünftige Struktur haben, die in Krisensituationen da ist. Übrigens ist das meine Kritik an der Corona-Diskussion. Wir haben bis heute vergessen, dass wir nur deswegen auch so stark in die Krise gekommen sind, weil wir die Altenpflege überhaupt nicht in den Blick hatten. Wir hatten da gar keine Ressourcen mehr, auch personelle Ressourcen. Und eigentlich bewusst zu werden, wenn wir hier unsere Fehler, unsere Hausaufgaben in der stationären Langzeitpflege und auch in der ambulanten Langzeitpflege, wenn wir die nicht machen, dann kommt diese ganze Welle, die wir nicht dort managen, wo wir sie hätten managen können, alle über, sowohl in die Medizin im ambulanten als auch im stationären Bereich. Und soll ich Ihnen was sagen, bis heute sehe ich keinen Gesundheitsminister, der sich dieser Herausforderung stellt und sich bewusst macht, wir müssen da arbeiten, um dort zu entschärfen. Wir entschärfen eigentlich, wenn Sie so wollen, immer an der falschen Stelle. Wir doktern herum an den Symptomen und die Ursachen dessen, was wir da anrichten. Wir haben eine älter werdende Gesellschaft, dazu tun wir nichts. Und da bleibt die Deutsche Stiftung Patientenschutz, die sehr unbequem genau darauf hinweist. Aber natürlich ist das schöner, sich mit Chefärztinnen und Chefärzten im weißen Kittel mit vielen Sternen zu reden, als mit Pflegekräften und alten Pflegekräften oder Pflegebedürftigen. Das ist nicht so, da kann man keine großartigen neuen medizinischen Leistungen verkünden. Ja, das passt einfach nicht. Und genau darum geht es. Es ist nicht die große medizinische Leistung, es ist die Kernarbeit, in der wir uns stellen müssen. Sonst werden wir unser Gesundheitssystem nicht zukunftsfähig machen.
Ich sage vielen Dank an dieser Stelle. Das war wirklich ein schönes Schlusswort, Herr Brüch. Ich glaube, alle, die uns hier heute zugehört haben, haben diese Leidenschaft gespürt, die Sie haben. Ich will mich auch bei Ihnen und auch bei Ihrer Stiftung bedanken. Sie sind nicht immer ein bequemer Partner, das hat man auch hier gemerkt, aber Sie legen den Finger in die Wunde. Dort, wo wir anderer Meinung sind, diskutieren wir das aus, aber Sie haben auch natürlich richtige Punkte und zeigen auf, wo wir besser werden müssen und wo das System zu wenig den Patienten und die Patientin im Auge hat und vielleicht ganz andere Ziele verfolgt. Und deswegen ist es gut, dass es Sie, aber auch andere Vertreterinnen und Vertreter gibt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr
Brüch. Vielen herzlichen Dank.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.